Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute haben wir wieder was Spannendes, und zwar aus dem Bayreuther Landkreis. Die Besitzer des Weidehof Krellner, und zwar den Norbert und die Karina. Hallo, ihr zwei.
Ja, hallo.
Schön, dass ihr mitmacht, freut mich. Ihr habt ja einen Hof, also eigentlich Bauern mit Hof, aber durch euer Konzept, wie ich das gelesen habe, macht ihr ja sehr viel auf der Weide. Also eigentlich braucht ihr den Hof nicht wirklich, sondern weil viel draußen stattfindet.
Ja, genau. Also wir haben einen Weidehof. Also wir waren eigentlich auch zeitlang Bauern ohne Hof. Also irgendwie passt schon auch. Wir haben eine Zeit lang mussten wir quasi ausweichen auf reine Weidewirtschaft. Und ja, wir haben jetzt dann aber letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, das wieder per Bauernhof jetzt richtig zu machen. Also wir haben jetzt wieder einen eigenen Hof. Vorher ging es leider familiär nimmer gut auf dem Hof. Also wir mussten uns da trennen. Und haben dann eben selber weitergemacht per ja, gepachteter Fläche. 3 Jahre lang ohne Hof, war ein bisschen anstrengend. Aber jetzt haben wir eben unseren eigenen seit letztem Jahr.
Ja, passt ja doch noch. Dann genau. Stellt euch doch mal vor, wie alt seid ihr, woher kommt ihr, ein bisschen persönlich, was habt ihr vorher schon gemacht?
Ja, also ich bin die Karina, ich bin 34. Ich habe eigentlich Sprachwissenschaften studiert, englische und französische Sprachwissenschaften. Ja, ich habe aber immer schon so für Natur, das war eigentlich immer meins, Naturheilkunde. Ja, ich habe dann auch nach dem Studium noch Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht. Ja, und eigentlich arbeite ich in dem Beruf auch seit 10 Jahren jetzt als Tierheilpraktikerin. Und ja, der Norbert ist eigentlich der eigentliche Landwirt von uns zwei.
Also bist du ein Neigschmeckter, ein Quereinsteiger?
Ja, also mich hat die Landwirtschaft immer schon interessiert, aber ich komme halt jetzt nicht direkt aus der Landwirtschaft. Also wir waren zwar auch immer, gerade meine Großeltern, quasi Selbstversorger, das schon, ne, im Garten alles mögliche, Hasen und Gemüse und alles mögliche ne, selber angebaut und selber auch noch geschlachtet früher, aber jetzt nicht wirklich aus der Landwirtschaft.
Okay, und du Norbert, du bist der Gelernte.
Ja, genau. Also ich bin eigentlich hauptsächlich Angestellter, bin 35 Jahre alt, habe eine Ausbildung eben gemacht, erst außerhalb von der Landwirtschaft, habe dann über einen zweiten Bildungsweg den Landwirt nachgeholt. In Bayern geht es über das Bieler-Programm. Das war recht interessant. Bin auf einem großelterlichen Betrieb eben aufgewachsen. Den hat man zeitlang eben bewirtschaftet. Wie gesagt, dann hat man ja das Problem, dass wir ein bisschen andere Denkweisen eben haben von der Bewirtschaftung her. Und dann haben wir eben gesagt, ja, wir möchten unseren eigenen Weg eben einschlagen. Haben daraus eben den Weidehof eben gegründet eben. Und ja, zeitlang haben wir jetzt eben mit Weidewirtschaft komplett eben nur das Ganze eben gemacht. Und ja, seit letztes Jahr haben wir eben eine Hofstelle eben erwerben können und machen jetzt da ein bisschen was eben, was die ganze Direktvermarktung eben betrifft noch und richten da Gebäude eben her und die Vermarktung eben bauen wir noch weiter aus. Ja, so sieht das jetzt momentan entwickelt.
Das klingt ja nicht schlecht. Dann habt ihr ja schon einiges geschafft.
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl doch mal so ein bisschen über euren Betrieb. Also wie alt ist der Betrieb? Macht er konventionell oder ist es Bio? Welche Anbaufläche habt ihr? Wie groß ist das Ganze? Was wird überhaupt gemacht?
Ja, also wir haben knapp 6 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, ein bisschen Wald mit dabei noch. Das ist eben das Problem, dass wir hier bei uns in der Region uns schwer tun, an Fläche zu kommen. Das heißt also, wir müssen schauen, was können wir mit der geringen Anzahl an Fläche eben erwirtschaften, eben, damit wir da gutes Einkommen eben erwirtschaften können. Deshalb haben wir ja, überlegt, welche Richtung können wir einschlagen. Also ich habe da schon seit 15 Jahren das Ganze mit Bio eben verfolgt. Problem ist, Bio Ja, wäre eigentlich ganz interessant eben. Das Problem ist halt nur, für einen Kleinbetrieb lohnt sich's nicht wirklich. Es geht alles nur nach Fördergeldern über Fläche und dergleichen. Das ist ein wenig so das Problem heutzutage. Das haben wir gesagt, was können wir anders machen eben, damit wir direkt eben an den Kunden rankommen und wir auch die Philosophie immer ein wenig verfolgen können. Also wir haben jetzt eine alternative Landwirtschaft eben gegründet. Und da ist es eben so, dass wir sagen, gerade mit der Tierhaltpraxis eben von meiner Frau eben, das passt wunderbar ins Konzept. Wir machen das Ganze wieder auf alte Tradition eben, sind aber in keinem Bio-Verband. Also das ist eben auch das Problem. Wir haben so wenig Fläche und bei uns werden die Prüfgebühren relativ hoch, bis wir die wieder erwirtschaften. Das ist halt wegen so der Nachteil leider, ne? Also das ist immer, für die kleinen Betriebe ist das dann schwieriger zu stemmen, wie wenn ich jetzt da 100 Hektar Ackerbau habe. Da tue ich mich relativ leicht und da kommt auch ordentlich was an Fördergeldern drüber für Bio. Aber als Kleiner eben, da zählt mehr der Name oder was ich eben mache und die Leute eben, dass die das direkt eben sehen, was stellt der Weidehof Grellner da so an mit der Fläche oder mit den Tieren. Das kommt wesentlich besser rüber wie jedes Bio-Siegel, das ich mir einfach drauf papp und dann irgendwie dahin wurschte. Ne?
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Hörer, um das mal zu verstehen, dass mit Bio-Siegeln kommen gewisse Ansprüche. Und ich glaube, man muss 30% oder 40% seines Futters, glaube ich, selber anbauen, um einen gewissen Siegel zu bekommen. Das, so in die Richtung ist es, glaube ich, gell?
Also wir sind auch eben bestrebt, eben unser Futter eigentlich hauptsächlich selber eben anzubauen. Deshalb haben wir den Weg eingeschlagen, weg von der Rinderhaltung, haben zwar auch noch Hochlandrinder, aber mehr in Richtung Kleintier im Endeffekt. Wir haben jetzt der Hühnerhaltung eben den Weg vor ein paar Jahren eingeschlagen, wo wir wirklich sagen können, da stehen wir dahinter, wir können das Futter dafür anbauen und wir haben die Fläche eben dazu, dass die Tiere eben einen vernünftigen Auslauf eben haben. Deshalb mussten wir uns da auch erst umstrukturieren. Und so hat sich das bei uns dementsprechend halt daraus entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, was können wir mit wenig Fläche eben erreichen? Deshalb eben hin zu Hühnerhaltung, Legehennenhaltung bei uns und eben mehr mit den Bienen eben zu machen, was eben ja sich gut verbindet eben, weil ich sage, ja, diesen Kreislauf eben zu schließen. Also wir wollen so eine richtige Kreislauflandwirtschaft eben betreiben, wo ich sage, eins geht ins andere über. Ne? Ich habe dann wieder den Dünger für meine Erdbeeren, also wir haben auch Erdbeeren jetzt momentan, dann geht es wieder los. Da kann ich den Dünger wieder nehmen von den Legehennen und so spare ich mir wieder Stickstoff ein und lauter solche Sachen eben wieder, wie es halt praktisch in alter Tradition war. Ne? So
genau. Zurück zu den Basics, wie man sagt.
Genau, ja. Genau, richtig. Ja, zu den Wurzeln sagen wir immer, ne? Zurück zu den Wurzeln.
Ja, genau, richtig. Wie entstand denn die Idee des Weidehofs? Also wo kam die Motivation her?
Ja, der Hof an sich, den gab es ja schon lange. Also wie gesagt, mein Mann hat ja schon auf dem großelterlichen Hof mitgearbeitet und dann, als die Großeltern nimmer waren, das auch weitergeführt, bis es dann halt einfach trotzdem mit der Familie leider nimmer so funktioniert hat und wir uns dann eben anderweitig orientieren mussten. Das war eigentlich immer schon mit der Weiterhaltung.
Genau, und bei mir war es eben die Motivation, was mache ich eben, wie kann ich einen guten Erlös aus meinen Produkten eben, weil man gibt sich ja Mühe als Landwirt und möchte dann da einen guten Erlös eben haben. In der Landwirtschaftsschule war es so, also ich habe auch Studierende am Hof gehabt und Auszubilden und dergleichen. Es ist immer das Problem in der Landwirtschaftsschule, das Motto immer wachsen, sonst weichen und dergleichen. Den Trend wollte ich eigentlich nicht unterstützen sozusagen. Damals gab es auch mal so ein Projekt, wo man gesagt hat, ja, man müsste ja einen neuen Milchviehstall bauen, Melkroboter, 75 Kühe. Als Problem geht es aber schon los mit der Arbeitskraft und dergleichen. Wer macht die ganze Arbeit eben? Es ist doch beschränktes Personal am Hof. Dann haben wir irgendwie gesagt, Mensch, es muss eine andere Möglichkeit geben, damit ich aus wenig doch was erzielen kann. Und dann haben wir gesagt, wir schließen den ganzen Zwischenhandel alles aus. Wir wollen nur noch an Kunden eben direkt vermarkten. Haben mit einem kleinen Hofladen mal begonnen, haben aber gemerkt, Hofladen ist auch ganz schön. Du hast einen Kundenkontakt, du kriegst da super Feedback, das macht Spaß. Das Problem ist aber auch, du bist immer gebunden. Ja, und die andere Arbeit am Hof bleibt liegen.
Ja. Aber personalintensiv. Also und dann kam die, ich habe letztens gelesen über euch, dass ihr den Bauern oder beziehungsweise, wie sagt man, Bauernladen 2.0 gegründet habt. Mit Automaten. Ne? Was ist es? Wie kann man sich das vorstellen? Und woher kommt der Gedanke?
Genau, also bei uns war es ja so, wir haben ja schon seit ein paar Jahren eben angefangen mit den Automaten eben. Erst ging es mit einem gebrauchten Automaten los. Man liest sich dann ein bisschen in die Materie ein, will natürlich dann selber eben Störungen umgehen und will dann eben schnell handeln können. Dann setzt man sich mit den ganzen Sachen ein bisschen auseinander. Und aus den einen Automaten sind dann irgendwann einmal ja jetzt 10 Automaten geworden und das spricht sich dann auch in der Gegend ein bisschen rum. Ich habe dann irgendwann einmal ja eine Inserat bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel eingestellt. Wir suchen einen Standort. Darauf hat sich dann jemand aus unserer Gegend eben gemeldet, der ein Stadtrat eben tätig war. Der hat gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich eine super Idee, statt Dorfladen eben mit Personal zu gründen, lass uns doch mal sowas eben mit Automaten eben machen. Hat für uns jetzt wunderbar gepasst, weil wir haben das Konzept eben so, dass wir eben sagen, wir verkaufen eben nicht nur Sachen von unserer Landwirtschaft, sondern haben auch noch andere Landwirte eben mit an Bord aus der Region. Weil jeder stellt etwas anderes her. Also man merkt dann auch wirklich, die Nachfrage ist da. Die Leute wollen dann nicht nur Eier oder Honig, sondern die wollen dann auch Nudeln. Dann auch Produkte haben sie dann verlangt, eben nicht nur von uns, sondern dann auch Eis, Joghurt und Gurken. Alles Mögliche haben wir momentan eben, was eben von ja noch 10 bis 12 anderen Landwirten bei uns eben wieder zukommt. Und dann haben wir eben überlegt, Mensch, das ist doch eine super Sache. Machen wir mal so eine Art Dorfladen 2.0 ohne Personal. Das Personal ist ja immer das teuerste und haben jetzt halt sozusagen dort 3 Automaten eben stehen. Ein Automat, also sind alle von uns gesponsert, sagen wir mal. Dann in einen Automaten, den betreibt die Ortschaft selber. Da sind so Produkte eben die drinnen, die nicht zu unserem Konzept eben passen. Das ist dann Spielsachen, Chips und solche Sachen. Da sagen wir das.
Okay, und auch einfach Sachen des Alltags, was man so im Dorf halt mal braucht, wenn man mal Batterie braucht oder Holzkohle oder Anzünder und solche Sachen, einfach so, damit man im Ort jetzt nicht direkt wegen so einer Kleinigkeit einkaufen muss. Ne?
Okay. Wie weit ist denn der nächstgelegene Supermarkt von euch weg? Das interessiert mich mal.
Also von unserem Hof sind es ungefähr,
5 Kilometer.
Nee, das ist schon mehr, bis 7-8 Kilometer, glaube ich, sind es schon.
Also es geht schon noch eigentlich.
Ja, es geht schon auf jeden Fall.
Weil, also ich habe den Zeitungsartikel habe ich mir kurz durchgelesen, ein Dorf ernährt sich selbst. Das fand ich ja sehr interessant, ne? Und das ist ja dann wirklich bei euch wie so eine kleine, dörfliche Gemeinschaft, wo jeder sich noch gegenseitig hilft und unterstützt. Und das ist ja schon noch ein bisschen romantisch bei euch.
Ja, also dieser Dorfladen 3.0, der steht allerdings jetzt nicht bei uns. Also wir sind ja in Hörlersreuth, ist unser Hof. Das ist also im Landkreis, also gehört zur Stadt Kreußen. Und dieser Dorfladen, der ist in Troschenreuth, das ist gehört zur Stadt Pegnitz. Das ist also der größte Ortsteil von Pegnitz und der wollte sich eben wieder selbst versorgen. Genau.
Und die haben dann quasi die Idee mehr oder weniger von euch übernommen, beziehungsweise von eurem Land. Ah, okay.
Genau, weil wir hatten wir haben ja schon mehrere Automatenstandorte, also wir haben eben bei unserem Hof haben wir kleine Hütte, wo sich die Leute bedienen können und dann haben wir eben an verschiedenen anderen Standpunkten hier in der Gegend eben unsere Automaten stehen und das haben sie eben gesehen und haben dann eben uns darauf angesprochen, ob wir das nicht bei ihnen auch machen könnten, weil sie hätten was gebraucht im Ort, weil eben kein Laden mehr da ist. Es gibt nur noch einen Bäcker, der hat aber nur noch, ich glaube, samstags offen und genau. Da wollten sie was machen, aber eben, wie gesagt, der Geschäft, Dorfladen mit Personalkosten, das wäre ihnen jetzt auch zu viel gewesen.
Ja, klar, das lohnt sich ja heutzutage auch kaum noch.
Ja, eben, ne? Und da ist dann die Idee mit den Automaten entstanden.
Interessant. Es sind auf jeden Fall gute Denkansätze und ich glaube, da können sich ein paar Kommunen noch so ein bisschen was davon abschneiden oder beziehungsweise neue Wege überlegen, wie man so Sachen eigentlich mal umsetzen kann.
Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist also die Nahversorgung ist schon wichtig, ne? Gerade jetzt zu diesen Zeiten mit Corona und so, da haben das viele wieder gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man vor Ort noch was hat, ne?
Das stimmt, ja. Regional und das gilt ja immer noch so ein bisschen als Schlagwort und als trendy, aber ich glaube schon, dass die Leute doch auf jeden Fall achtsamer werden, wo sie ihre Lebensmittel herbekommen.
Ja, also das haben wir jetzt schon gemerkt mit dieser ganzen Krise, dass die Leute jetzt plötzlich wirklich gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass man auch Landwirte noch in der Gegend hat, ne, die noch Lebensmittel herstellen, weil wenn irgendwie die Grenzen zu sind und aus dem Ausland nichts mehr reinkommt, ne, dann wird es irgendwann schwierig, wenn dann die Ladenregale leer sind. Das war jetzt mal wirklich für viele, glaube ich, auch irgendwie so ein Knackpunkt, dass viele jetzt das erstmal realisiert haben, ne, wie wichtig das ist, dass wir noch regionale Landwirte haben.
Und die Produkte, die ihr jetzt herstellt, also wir reden von Legehennen, Eiern hauptsächlich, ihr macht den Honig, ein paar Weide, Rinder habt ihr gesagt.
Genau, ja, wobei unsere Rinder jetzt mehr eigentlich der Greifvogelschutz für die Hühner sind. Genau, also wir haben auch Fleisch im Automaten, das kriegen wir aber wieder von zwei anderen Landwirten. Der eine hat eben eine große Weiderinderherde, der andere hat Schweine. Und da haben wir dann eben das Fleisch und von uns kommt dann noch zusätzlich, weil wir mit unserem Jäger auch zusammenarbeiten, das Wildfleisch. Da haben wir dann als Fleisch haben wir es im Automaten und auch in Form von Wurst, verschiedene Wurstwaren vom Wild, vom Wildschwein und vom Reh
haben wir da. Okay, super.
Genau.
Und habt ihr dann nur wie viele Hühner habt ihr denn?
Wir sind immer so knapp bei 340 ungefähr.
Oh gut, ist ja noch überschaubar. Und sind die in so mobilen, Stellen, dass man die dann täglich versetzt oder wöchentlich oder wie macht ihr das?
Nee, also das hatten wir in der Zeit, wo wir eben ohne Hof waren, da hatten wir Mobilstelle. Jetzt sind wir aber wieder, also jetzt haben wir ja unseren Hof, jetzt haben wir einen festen Stall mit festem Auslauf. Das ist eigentlich doch wieder das Bessere eigentlich.
Ja. Und Bienen, wie viele Völker habt ihr?
Bienen, ja. Wir haben ja immer so 5 bis 10 Bienenvölker. Das ist eigentlich das, was wir so für die Direktvermarktung eben brauchen an unseren Automatenstandorten. Mhm. Mehr wird sich auch nicht lohnen und das ist auch das, was ich sage, das kann man auch schön nebenbei eben bewirtschaften von den Bienenvölkern eben her. Und wie gesagt, unser Honig wird dann komplett eben über die Automaten eben vermarktet, beziehungsweise wir lassen dann auch dann noch ein Eis eben herstellen und das wird dann im Sommer in unseren Tiefkühlautomaten gern angenommen. Und da freuen sich immer die Kinder.
So Honigeis oder was ist das?
Ja.
Genau. Ah, okay. Wir haben ja einen Tiefkühlautomaten, also wir haben auch Eisautomaten im Einsatz und da haben wir einen Landwirt, der eben direkt bei sich am Hof aus seiner eigenen Milch dann das Eis herstellt und da, dem können wir dann eben immer mal was anliefern, sei es jetzt Erdbeeren oder Honig und dann macht er uns da unser eigenes Eis auch draus.
Ja, das finde ich cool, so eine lokalen Synergien, wenn der eine dem anderen hilft und sagt, komm, wir machen, probieren das mal zusammen aus, das ist sehr löblich.
Genau, ja.
Witzigerweise, die erste Folge, die wir hier gemacht haben, war die Augsburger Bienenweide. Habt ihr da auch so Blühstreifen oder Weidewiesen, die ihr extra einsät?
Letztes Jahr haben wir das Projekt eben gemacht, eben zusammen mit dem Bauernverband war das damals, diese Aktion, mit den Blühflächen, war ganz nette Aktion. Also es waren auch, dass ein paar Leute sich beteiligt eben haben an der Aktion mit der Blühfläche. Wir hatten uns eigentlich da ein bisschen mehr von den Leuten eben erhofft. Das war ja letztes Jahr das große Thema mit Rette den Bienen. Wo man auch gedacht hat, ja, als Imker, da müsste doch ein wenig mehr von den Leuten eben zurückkommen. Haben zwar viele unterschrieben, passiert ist leider nicht allzu viel. Also wir haben da Spendengelder eben eingesammelt und haben da ein bisschen was eben gepflanzt, aber haben dann gesagt, da wäre so wenig eigentlich rumgekommen, dass wir eben das meiste dann doch von uns dann eben hergenommen haben und haben dann eben da einen knappen halben Hektar Bienenweide eben angesät. Okay. Was interessant eben war, wir haben auch im Herbst dann noch eine Aktion gemacht mit das Huhn sozusagen. Mhm. Das kam super an bei den Leuten. Ich glaube, was waren es, 622 Hühner haben wir da in der Aktion eben gerettet. Das Problem ist ja immer, dass ein Huhn im Endeffekt nur praktisch eine Legedauer eben, das heißt also knappes Jahr am Betrieb eben bleibt, an einem Legehennenbetrieb. Und dann kommt es praktisch zum Schlachter. Das Problem hier bei uns hier in Oberfranken ist allerdings, wir haben keine wirklichen Schlachtbetriebe. Und
das
ja, dann
ist auch das Problem, was
passiert. Ne? Da haben wir Aktion gestartet, dass eben für 2 Euro sich jemand einen Huhn kaufen kann praktisch und es als Paare übernimmt und wir das dann praktisch übernehmen. Und ja, das war eine super Aktion.
Und die Hühner bleiben dann bei euch? Die gehen nicht an?
Also wir haben 200 Hühner übernehmen können. Die anderen haben wir an private Haushalte dann vermittelt. Okay. Also wir haben da von 2 oberfränkischen Betrieben eben die ja ausgemusterten Hühner in Anführungszeichen übernommen. Mhm. Genau, aber wie gesagt, dadurch, dass wir nicht alle selber behalten konnten, haben wir dann den Rest eben weitervermittelt und das sind dann insgesamt ja über 600 Hühner sind da gerettet worden.
Sehr gute Aktion. Gehen wir mal so ein bisschen auf euer Projekt ein, das würde mich noch interessieren. Mit welcher Fläche habt ihr denn angefangen, also wo ihr den Hof noch nicht hattet? War das immer gleich oder?
Vom Flächenbestand her, das war so, ich habe von den Großeltern damals so einen Mutterkuhbetrieb übernommen. Damals nur mit Mutterkühen und mit Schweinemast. Das waren immer so knapp 22 Hektar, die wir in Bewirtschaftung gehabt haben. 9 Hektar Wald dann eben noch. Und das war eben der Stand, wo es sich eigentlich immer gehalten hat. Irgendwann kamen dann mal ein paar Hektar Pachtflächen noch mit dazu, so 5 Hektar eben. Knapp 6 Hektar, mit denen haben wir dann später eben weitergemacht, wo man dann gesagt hat, okay, es ist besser, wenn man eben ja sagt, okay, man trennt die Betriebe. Der ursprüngliche Betrieb von den Großeltern ging an die Mutter eben, die bewirtschaftet eben seither die Flächen eben nach ihren Ermessen eben weiter. Wir haben eben gesagt, wir starten mit den Pachtflächen eben selber neu eben, und das war dann ja 2016 eben, wo sich das da so entwickelt eben hat, und ja, wo sich auch das Konzept dann mit unserem Weidehof eben so noch mehr verstärkt hat eben, weil wir waren immer schon, oder ich war immer schon wegen so auf der Linie, wenn ich ein gesundes Tier haben will, dann muss das raus an die Natur, das muss die Witterung abkönnen. Wenn ich eine gesunde Kuh haben will, dann muss die raus, muss ihr Klauen außen abnutzen können auf der Weide und solche Sachen eben. Und ja, das war immer schon das, wo ich gesagt habe, ein Tier, das gehört eigentlich immer an die frische Luft. Und ja, so ist auch der Name Weidehof eben entstanden, damit man das eben ein bisschen verbinden kann eben. Weide eben auch gleich ja mit Tierwohl eben verbinden kann. Ne?
Ja, klar, ja. Und wo lagen denn so die anfänglichen Schwierigkeiten bzw. anfänglichen Hürden, Stichwort Bürokratie, Genehmigungen, Arbeitsaufwand? Also Weidehaltung an sich ist es ist nicht so einfach, was die Bürokratie angelangt.
Genau, richtig. Also da mussten wir auch einiges einstecken und haben auch einige schlaflose Nächte eben gehabt. Das Problem ist wirklich die Bürokratie, sei es mit mobilen Hühnerstellen oder ich hatte ja auch mal so ein Projekt eben, bevor wir mit der Hühnerhaltung angefangen haben, so richtig eben mit Weideschweinhaltung. Da war dann gleich das Problem mit dem Veterinäramt, dass da dann gesagt worden ist, nee, wird nicht in Aussicht gestellt, die Genehmigung. Da können wir noch so viel Zäune rumbauen und dergleichen. Natürlich, man kennt es von England eben, da ist es so, da sind die Schweine außen, haben ihre Hütten. Von März bis Oktober sind die Schweine außen. Man mästet die mit Eicheln oder sonst was eben. Mhm. Und die fressen ihr Gras und man setzt mal um. Hat natürlich dann auch eine gute Fruchtfolge eben, wenn man wieder die Fläche umbricht eben, hat gleich einen Stickstoffeintrag. Ja, aber das Problem ist halt momentan immer noch die Behörden. Man hätte schon viele Ideen, aber die Umsetzbarkeit ist schwierig. Dasselbe auch bei den Hühnermobilen. Da wir angefangen haben, das ist auch ein Problem. Jedes Land oder jeder Landkreis sieht es ein bisschen anders. Was in einem Landkreis genehmigt wird, geht in anderen schon wieder nicht. Und ja, da haben wir dann irgendwann auch gesagt, also komm, bevor man da lange rumtut, dann ist man doch froh, wenn man dann einen eigenen festen Stall eben hat und ja, mit den Behörden eben, ja, so sei Ruhe eben findet.
Ja, ja, ja.
Das ist echt ein schwieriger Kampf, sagen wir mal so. Wenn du irgendwas anders machen willst, dann hast du es echt schwierig heutzutage.
Also ich habe die gleiche Situation mit den Freilandschweinen, hatte ich letztens auch mit meinem Veterinär. Und es ist ja wirklich einfacher, in einem Stall zu halten wie außerhalb. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und ich denke, dass da auch schon ein Umdenken kommen muss. Ich meine, ich verstehe die eine Seite, dass man sagt, man muss sich vor einer Pest und Krankheiten schützen. Aber da gibt's ja Wege und Möglichkeiten, wie man das machen kann.
So ist es, ne? Wenn ich einen doppelten Zaun rummache und den ordentlich im Boden verankern, dann mache ich das Ding meinetwegen, wenn es sein muss, 2 Meter hoch und dann innen nochmal einen Zaun, dann findet man eine Lösung, und dann nochmal 1,5 Meter versetzt bei denen nochmal einen Zaun oder solche Sachen. Ne? Wichtig ist vernünftige Wasserversorgung und wie gesagt, dass der Boden nicht mit Stickstoff zu Eich überdüngt wird oder solche Sachen, aber das kann man ja alles lösen eben, aber die Einstellung ist gleich eigentlich für unsere Behörden eher so, nein, wollen wir nicht, ist wieder was anderes und da wollen wir uns den Schuh sozusagen nicht anziehen, so hat man da ein wenig das Gefühl und bloß nichts anderes. Ne?
Und Norbert, du jetzt als gestandener Landwirt, wie war das, als du dein Projekt oder als ihr euer Projekt umgesetzt habt oder angefangen habt? Wie seid ihr von den Nachbarn ein bisschen schief angeschaut worden? Was haben andere Landwirte dazu gesagt? Wie war also so die Resonanz zu dem, was ihr hier vorhabt oder was ihr angefangen habt?
Genau, das ist eine gute Frage. Natürlich wurde man am Anfang total belächelt. Das war auch natürlich so, in der Meisterschule ist ja das auch so, man sucht sich ein Projekt aus. Zu 90% ist es ja der neue Milchviehstall, wo da geplant wird. Ich habe gesagt, nein, ich möchte irgendwas ohne ja hohe Verbindlichkeiten eben machen, wo ich sage, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich das jederzeit wieder stoppen und dann gehe ich höchstens mit einem blauen Auge eben davon, aber habe nicht eine Million Kredit an der Backe. Und da war es dann eben so, dass man da doch am Anfang recht belächelt eben wurde. Ne? Also das waren die ersten Erfahrungen eben mit einem Hofladen eben zusammen. Eben, das war dieses Projekt, wo man gesagt hat, okay, statt Milchviehstall-Projekt eben Direktvermarktung zu starten. Mhm. Da wird man schon ein wenig komisch angeschaut, bis man sich natürlich dann irgendwann durchkämpft, bis man sich einen eigenen Namen sozusagen bildet im Endeffekt. Und dann wird es auch, es dauert natürlich lang, also man muss da eigentlich Jahre die Zähne zusammenbeißen und muss da eben ja standhaft eben bleiben. Aber irgendwann, wenn dann so viele Kunden, die zufrieden sind, es spricht sich ja immer wieder weiter und die Leute sind wirklich zufrieden, dann irgendwann geht kein Weg mehr dran vorbei. Ja, jetzt haben wir ja eine neue Initiative eben der Landkreis Bayreuth eben gestartet, unter dem Projekt Bayreuther Land eben, wo das Ganze auch wieder ein bisschen mehr wieder gewürdigt wird, wo man sagt, okay, alles, was so Direktvermarktung eben ist, das fasst man eben zusammen oder was alles aus der Region eben entsteht, das will man wieder ein wenig nach vorne bringen, wieder ein wenig publik machen. Aber es war jetzt natürlich für einen landwirtschaftlichen Betrieb, ja, vor ein paar Jahren eben, ich habe 2014 damit angefangen, schon schwierig, ja, da so durchzuhalten im Endeffekt. Ne? Das ist halt einfach wieder was anderes und auch für den ja, ganzen Landwirtschaftsämtern und was es da eben so alles gibt, wird man am Anfang erst mal irgendwie belächelt, wenn man sowas hat.
Ja, ich glaube, man muss da auch einfach machen und seine Schiene durchziehen und ich glaube, nicht unbedingt der Respekt, aber die Anerkennung oder das, ah, okay, das funktioniert ja doch, ne, kommt dann schon automatisch und im Nachhinein.
Genau. Also und ich sage immer, die beste Wertschätzung ist, wenn der Kunde immer wieder kommt und sagt, Mensch, eure Sachen waren super, da komme ich gern wieder. Und das ist eigentlich so das, wo ich sage, dafür arbeite ich auch, nicht für irgendeinen Landhandel, wo ich das Zeug hinkippe.
Ja,
und dann,
genau.
Ja, das ist einfach das. Ne? Und so, das macht Freude, also der Kundenkontakt, wenn ich immer die Automaten befülle oder sonst was. Die Leute kommen her und die wertschätzen das und finden das klasse, unterstützen das. Also das ist echt das, was ein Amt treibt im Endeffekt, ne? Wo man sagt, da bleibt man dran. Und das macht auch Spaß. Ne? Dafür arbeiten wir dann auch gerne.
Das ist ja auch eigentlich der Sinn der Landwirtschaft, warum man das eigentlich macht. Man möchte ja Leute verpflegen oder man baut Nahrungsmittel für Leute an. Und es ist doch viel wichtiger, in meiner Meinung, die Kunden zu kennen, wie irgendwas, was man anbaut, hunderte von Kilometer oder tausende von Kilometer wegzuschiffen und dann einfach gucken, dass Geld reinkommt. Also ich verstehe beide Art und Weisen und ich verstehe, warum man das macht. Aber ich glaube, also zumindest für mich persönlich, ist der Kontakt zum Endverbraucher viel wichtiger, auch im Zug zum, ich brauche kein Bio-Siegel oder sowas in die Richtung. Wenn ich weiß, wo das angebaut wird, ist es Mehrwert, wie das fremd einzukaufen irgendwo.
Absolut, ja. Und es ist ja auch bei uns so, also wir machen wirklich so natürlich wie möglich. Also das wollen wir ja selber, wir wollen ja selber schon gar nicht das Gift im Essen haben. Ne? Mhm. Also da ist der Anbau wirklich so natürlich wie möglich bei uns. Und das wissen die Leute auch, die uns kennen. Ne? Die wissen, wie wir so drauf sind. Und da braucht es auch kein Bio-Siegel, ne? Weil das, was wir machen, das ist teilweise mehr Bio als ganz, ganz viele
genau.
Bio-Lebensmittel, die es so zu kaufen gibt. Ne?
Ja. Wann war denn so der Zeitpunkt in eurem Projekt, wo das so richtig an Fahrt aufgenommen hat? Also was war ausschlaggebend, dass es so richtig, okay, jetzt funktioniert's?
In der Automaten, denke ich. Ne? Das war so 2018, da haben wir dann mal so angefangen, also wir haben mal eben getestet gehabt, so klassisch vor der Garage eben mit einem Automaten mal so, wird denn das überhaupt angenommen von den Kunden? Mhm. Man muss wirklich sagen, der Hofladen, wo man zuvor eben hatte, der war 10 Kilometer eben weg von der nächsten größeren Ortschaft. Du hast zwar Publikumsverkehr, aber das Problem ist immer, sie kommen halt, wann sie eben gerade mal Zeit eben haben. Und manche scheuen auch den Kontakt, die lieben zwar regionale Lebensmittel, wollen das aber schnell und spontan im Kauf. Und das war dann so der große Durchbruch, wo wir dann gemerkt haben, Mensch, für uns erstens von der Zeitwirtschaft eben her, ich kann mir das einteilen, wann ich will mit den Automaten, wann fülle ich die auf und wann schaue ich nach den Ganzen. Und dann hat man auch wirklich gemerkt gehabt, so 2017 haben wir dann mal so sporadisch eben angefangen gehabt, 2018 haben wir dann eine wirkliche Hütte dann eben gebaut, haben dann ja mit den Tiefkühlautomaten das Ganze immer weiter und mit den Liftautomaten und den Trommelautomaten das Ganze eben gemacht. Und da hat man dann wirklich gemerkt, Mensch, wir müssen mehr in den Bereich eben gehen und auch gerade, ja, wir haben es darauf dann gemerkt, die Leute wollen hier bei uns in der Region vor allem Eier haben. Das war so eine Nische eben, wo es ja wirklich schwierig war. Bauerneier waren immer gefragt, aber es gab eigentlich nicht so wirklich jemanden bei uns in der Gegend, der da ja vernünftig eben sowas in der Richtung eben machte, wenn dann mal für 10 Eier oder sowas. Und ja, und da haben wir eben gemerkt gehabt, Mensch, das funktioniert echt super. Und das Gute ist auch, die Leute sehen, wenn Eier da sind oder wenn der Automat leer ist und es gibt halt mal nichts, dann kommen sie halt am nächsten Tag nochmal. Das ist also so ein wirklicher Pluspunkt und da ging es auch wirklich dann damals wirklich so, ja, bergauf.
Bergauf, ja. Das finde ich echt interessant, weil eigentlich denkt man, wenn man Automaten sieht, eher das Gegenteil. Also die Deutschen sind jetzt nicht dafür bekannt, dass man irgendwelche Sachen aus Automaten kauft.
Genau, also es war der Ruf noch so vom schmuddeligen Bahnhofautomaten eben. Das war immer so das. Ne? Also wir haben ja auch dann die Automaten, wo wir angefangen haben, die sind ja auch praktisch ja irgendwo mal an einem Bahnhof gestanden. Die hast du dann bekommen. Die haben dann ganz lustig ausgeschaut. Die haben wir ja dann erstmal ja 4 Wochen komplett auseinandergebaut, umgebaut, umgerüstet. Also man musste sich ja da viel einlesen. Wichtigste war dann für uns, wo wir gemerkt haben mit den Kunden, sie wollen einen Scheinleser eben haben, wo man wirklich sagt, das meiste heutzutage, der Kunde hat kein Kleingeld dabei, sondern der hat immer Scheine eben dabei. Und haben uns dann selber eben so reingearbeitet, eben, dass wir komplett eben unsere Automaten auseinanderbauen können und können die wieder zusammenbauen, haben genug Ersatzteile, wenn irgendwas sein
Okay.
sollte.
Ja, die Wartung ist ja auch nicht so ganz so einfach bei den Dingen.
Ja, aber es macht Spaß. Also, und wie gesagt, das ist echt, ich sag mal, für Personalkosten spart man sich halt extrem ein. Wir sagen können, wir können eben verschiedene Standorte betreiben eben, können das so abstimmen mit den Automaten, was wir produzieren, das können wir so über die Automaten eben vermarkten eben, dass das genau aufgeht, ne? Und sollte da zu viel sein, kann man wieder als Standort eben zurückbauen und solche Sachen. Das kann man eigentlich schön steuern, auch den Preis dementsprechend kann man steuern von den Produkten, wie die Nachfrage eben ist. Und das ist echt eine super Sache, gerade für landwirtschaftliche Kleinbetriebe eben, wo man wirklich sagt, ich scheue mir jetzt da Personal in Laden reinzustellen, dass ich 3, 4 Leute eben brauche. Da ist sowas eigentlich eine feine Sache. Man muss auch sagen, die Leute, wenn der erste Scheu mal weg ist und die den ersten Kontakt mit den Automaten gehabt haben und wissen, wie funktioniert das Ganze, kommen die eigentlich gerne näher. Also wir haben auch ältere Leute mit 70, 80, die sich da dann ja wieder am Automaten eben bedienen. Man muss auch natürlich sagen, Hauptklientel, würde ich sagen, ist so zwischen ja, 20 und 35. Das ist so unser Hauptpublikum. Ne? Es ist gerade so die junge Generation, Facebook und solche Sachen, wo wir natürlich auch viel aktiv sind. Und da kommt natürlich dann das meiste eben, ne?
Du
Und
bist
so,
halt
jetzt
als
haben wir.
Einkäufer zeitlich unabhängig, das ist ja 24 Stunden offen.
Das ist ja super.
Ja, genau. Also die Leute können ja da kommen, wann sie wollen. Ne? Und dann kommen auch manche dann nachts noch irgendwie, jetzt gerade zwar nicht mehr, aber normal, zu normalen Zeiten dann nachts nach einem Disco-Besuch, ne? Und holen sich irgendwie noch ein Eis oder so. Na, ja.
Gibt keine Dönerbude um die Ecke.
Ja, momentan, nee, momentan gibt es irgendwie nichts mehr bei uns.
In welchem Umkreis stehen denn eure Automaten?
15, das wird so knapp 15 bis 20 Kilometer Umkreis haben wir unsere Automaten. Also wir haben, bei uns haben wir die Erfahrung gemacht, das Wichtigste ist eigentlich der Standort für den Automaten. Also unsere stehen bevorzugt eben in der Wohnsiedlung. Also da haben wir damit angefangen. Das war so unser Erfolgsbringer eben. Das sind da Haufen Leute, sagen wir mal so knapp ja, 2.000, 3.000 Leute auf einer Stelle im Endeffekt, aber da ist kein Nahversorger eben. Man müsste immer ein Auto nehmen und das ist natürlich super eben für Automatenbetrieb eben. Und dann haben wir eben beide rumgeschaut, was haben wir noch für Möglichkeit. Dann sind bei uns eben die Tankstellenpächter auf uns aufmerksam geworden. Die haben das Problem, sie würden auch gern ja Fleisch anbieten, Grillfleisch, aber da ist die Nachfrage ja so schwankend, dass sie das eigentlich ungern machen. Da haben wir dann eben angefangen, zwei Tankstellen eben mit Automaten zu versorgen. Und wie gesagt, das letzte Projekt war jetzt der Dorfladen 2.0 eben. Mhm. Und ja, das ist auch eine super Sache. Das wird auch sehr gut von den Leuten angenommen. Ist auch wieder eben in einer Wohnsiedlung eben mit Kindergarten. Und das ist ein gutes Konzept, da sehen die Kinder eben, wo kommen die Lebensmittel her eben, haben auch hochwertige Lebensmittel und das passt eigentlich ganz gut zusammen. Ja.
Und um die Automaten zu füllen, habt ihr gesagt, ihr habt eine andere Landwirte, die da jetzt mitmachen. Wart ihr damals auf der Suche nach anderen oder sind die auf euch zugekommen?
Also, ich meine, wir waren ja sowieso schon vernetzt. Wir sind auch in verschiedenen Verbänden für Direktvermarkter drin. Von daher hat man sich eigentlich sowieso schon gekannt, ne? Und so ist das dann einfach entstanden.
Okay.
Ja, interessant. Wir könnten auch die Nachfrage, muss man auch dazu sagen, wir alleine könnten wir die Nachfrage gar nicht decken. Also es ist auch von der Arbeit eben her so, dass wir sagen können, wir bräuchten dann mindestens 50 Rinder, wir bräuchten 200 Mastschweine, damit wir eben die Grillsachen anbieten können. Dann bräuchten wir Milchvieh, nochmal 15 Kühe fürs Eis und für die Milch und für das Joghurt. Das kannst du als einzelner kleiner Betrieb eben gar nicht stemmen. Ja. Und das eben das Gute, dass wir dann sagen, okay, jeder landwirtschaftliche Betrieb hier bei uns wo bei uns mit dabei ist, hat sich auf einen gewissen Bereich eben spezialisiert. Der eine macht sein Eis, der andere macht eben nur das Grillfleisch und der andere macht eben nur Joghurt und solche Sachen. Mhm. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut, dass man das auch noch alleine eben so, wie es wir jetzt sind, mit 2-3 Mann eben bewältigen kann von der Arbeit her.
Okay, ich denke, die Produktvielfalt, die in so einem Automaten drin ist, ist ja auch das, was das nachher interessant für einen Kunde macht. Der sagt, okay, ich krieg da nicht nur Eier, sondern ich kann da vielleicht meinen Joghurt und meine Würstchen und mein Grillfleisch rausholen. Na, dann kann ich mir einen Gang in den Supermarkt erstmal sparen für die nächsten Tage.
Ja, genau. Ne? Und gerade jetzt momentan auch dann, wenn es dann sonntags ist und es scheint dann doch mal die Sonne, ne, dann kommen die Leute und holen sich noch schnell Grillfleisch spontan. Mhm. Ne?
Ja, genau. Nee, sehr gut. Wie erreicht man euch? Also, wenn ich das jetzt mal ausprobieren will, dann muss ich ja in eurer Gegend wahrscheinlich sein. Mhm. Ne, anders gibt es die Möglichkeit nicht. Habt ihr so einen Tag der offenen Tür oder sowas in die Richtung? Macht ihr so Bauernfeste oder so ein Hoffest oder sowas in die Richtung?
Haben wir schon mal gemacht, ja. Aber jetzt momentan ist natürlich durch Corona.
Jetzt ist ja Hochsaison mehr oder weniger auch.
Sowieso gar nichts, ne? Ja. Also geplant ist auf jeden Fall wieder, weil wir auch am Projekt Erlebnis Bauernhof eigentlich teilgenommen haben vorher. Das ist dann auf jeden Fall wieder geplant, wenn man irgendwie wieder nach Corona alles in geregelten Bahnen ist, dass man einfach mit Schulklassen zu uns kommen kann auf dem Bauernhof. Das ist auf jeden Fall wieder geplant. Ne? Und dann muss man mal schauen, ob man mal irgendwie Tag der offenen Tür oder sowas nochmal wiederholt vielleicht.
Okay. Genau. Dann noch so ein bisschen ein kleiner Zukunftsplan von eurem Weidehof. Was habt ihr denn noch so vor? Gibt es da schon so ein bisschen, wo er denkt, das würden wir mal gerne ausprobieren? Oder was sind denn noch so Projekte, wo er denkt, das wäre ideal für euren Kontext, was ihr vorhabt?
Ja, also bei uns kommt irgendwie immer wieder was Neues dazu.
Zu viel wahrscheinlich.
Ja, also die Ideen, die hören nicht auf. Ne? Jetzt momentan sind wir erstmal über dem Renovieren. Wir haben ja eben, wie gesagt, letztes Jahr einen eigenen Hof gekauft und der muss quasi von Grund auf erstmal, auch das Wohnhaus erstmal komplett renoviert werden. Das sind wir jetzt erstmal ganz gut eingespannt. Aber es ist schon, wie gesagt, dieses mit Kindern wieder auf dem Hof was zu machen, das ist auf jeden Fall geplant, dass man einfach den Kindern zeigen kann, wo die Lebensmittel herkommen und wie es eben auch anders geht als mit den eingesperrten Tieren, ne? Also wie es auch in der Natur geht mit Weidehaltung, solche Sachen oder auch die Selbstversorgung den Kindern ein bisschen nahe zu bringen, weil wir sind schon auch so richtige Selbstversorger. Wir haben ein großes Gemüsebeet und viel Obst und alles. Ja, solche Sachen oder mal Bauernbrot backen und sowas, ne, dass man das einfach den Kindern oder vielleicht auch mal Erwachsenen, je nachdem, wie man die Möglichkeit dazu haben, dass man das einfach mal zeigen kann, wie es jetzt alles so funktioniert. Ne, weil gerade jetzt merken die Leute schon, dass wieder viel selber gemacht wird irgendwie, habe ich festgestellt. Ja. Die Leute wollen wieder selber ihre Lebensmittel selber anbauen, selber Brot backen und sowas. Das kommt jetzt wieder immer mehr.
Ja, das ist auch gut so, meiner Meinung nach. Also das ist kurz, das ist jetzt so eine persönliche, ein persönliches Interesse von mir. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt erst kürzlich eine Hofstelle gefunden. Mhm. Wie lange habt ihr gesucht und wie habt ihr sie gefunden? Vielleicht auch so als Tipp für Hörer, die auch so Interesse an sowas haben?
Ja, das war leider gar nicht so einfach. Also wir haben 3 Jahre gesucht.
Deswegen frage ich nach.
Also es ist, wenn man nicht zufällig im Lotto gewonnen hat, kann man sich sowas eigentlich gar nicht leisten heutzutage. Mhm. Das ist der Wahnsinn, wie die Landpreise sind. Und das war echt schwierig. Es gibt zwar auch Internetseiten, wo man sich dann als Bauer anmelden kann und dann eventuell als Hofnachfolger irgendwie, also ne, vielleicht gefunden werden kann, aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Das war letztendlich dann durch Mundpropaganda. Also das hat sich dann so ergeben, es hat sich ja rumgesprochen, dass wir suchen, und dann hat sich das so ergeben, dass da jemand was verkaufen wollte und es hätte gerade gut gepasst für uns, und nur deshalb konnten wir es uns auch leisten, ne? Weil wenn das dann offiziell jetzt irgendwie in den Immobilienbörsen, wenn man schaut, das ist also wirklich die Preise, das ist ja Wahnsinn, ne?
Also ihr seid auch dann da, wo ihr aufgewachsen seid, mehr oder weniger?
Ja, das ist alles noch hier im Umkreis. Sind jetzt ungefähr so 15 Kilometer weiter. Mhm. Aber ist alles noch eben hier im Landkreis Bayreuth,
Fränkisch. Okay, da kennt man sich, und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, dann ist es halt dann, okay.
Genau, weil wir haben halt einfach was gebraucht, wo auch ein bisschen Weidefläche mit dabei ist. Ne? Also es hat sich schon vorher immer mal jemand gemeldet und hat gesagt, Mensch, da verkauft jemand was oder dort verkauft jemand was, aber das waren halt dann immer nur ein Bauernhaus mit einem Strudel vielleicht dazu, aber die Fläche hat halt immer gefehlt. Ne? Das war dann immer ein bisschen schwierig, und da ist halt jetzt wirklich alles dabei.
Okay, super. Ja. Dann Gratulation.
Ja, vielen Dank. Sind wir auch sehr glücklich drüber.
Ja, das glaube ich euch. Ich hätte noch 2 abschlüssige Fragen, und zwar, dass ich versuche, diese 2 Fragen in jeder Folge so ein bisschen ranzubringen. Und zwar das erste, die Frage müsste ich eigentlich gar nicht unbedingt stellen, weil ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon. Würdet ihr jetzt so ein Projekt wieder starten? Und wenn ja, was würdet ihr anders machen?
Also machen würden wir es immer wieder, weil das einfach, ja, wir sind einfach so, wir müssen das machen. Ne? Das geht irgendwie nicht anders. Wir können nicht anders leben als so, irgendwie haben wir festgestellt. Ne? Also es war wirklich schwierig in der Zeit, wo wir dann keinen Hof hatten, wo wir auch nicht so wirklich hundertprozentig gewusst haben, ob wir das dauerhaft weiterführen können, weil es war schon schwierig, nur mit einer gepachteten Weidefläche, die auch gar nicht am Wohnort war. Da musste man jeden Tag hinfahren. Dann hat man nicht immer so gut überwachen können, was dort vor sich geht. Dann waren die Rinder des Öfteren weg. Das war schon ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, wir haben ja nicht gewusst, ob wir was finden oder nicht. Das war schon schwierig, aber da haben wir wirklich festgestellt, also wir wollen einfach gar nicht anders leben. Ne? Das geht gar nicht anders. Also wir müssen sowas machen einfach. Ne?
Gut. Und welchen Tipp würdet ihr Leuten geben, die ein ähnliches Projekt anfangen würden wollen?
Auf jeden Fall Ausdauer eben bewahren, wenn man Ideen hat, die verfolgen, und dass man das auch, was man im Kopf hat, eben verwirklicht eben. Wie gesagt, wichtig auch Hilfe von anderen annehmen, das haben wir so gemerkt im Endeffekt. Sich vernetzen untereinander hilft sehr viel weiter. Wenn man eben sich zusammentut, der eine weiß immer wieder irgendeinen Rat oder weiß weiter. Das sind so die Erfahrungen, was wir eben gemacht haben. Und wie gesagt, immer am Ball bleiben, und wenn dann positives Feedback eben von den Leuten zurückkommt, dann macht das automatisch immer wieder Spaß und es pusht einen wieder nach oben. Aber wenn man wieder eine schlechte Phase eben hat, und ja, dann gibt es auch mit der Landwirtschaft auch wirklich einen Sinn, wo man eben sagt, Mensch, dafür arbeite ich und dafür mache ich auch das Ganze gerne. Ja, das ist so die Erfahrung, was wir eben gesammelt haben. Ne?
Ja, und einfach wirklich dranbleiben. Wenn man was will, wenn man sich das vorgenommen hat und wenn man dann mit dem Herzen dabei ist, dann klappt es auch irgendwann auf jeden Fall.
Das ist eine sehr gute Einstellung, Carina. Und Norbert, das mit dem auf andere hören, das muss ich mir auch hinter die Ohren schreiben. Das ist auch ein sehr guter Tipp.
Ja, also ich habe auch immer vieles einstecken müssen, und dann habe ich auch gedacht, also was magst du, hörst du jetzt auf oder steckst einen Kopf ins Sand? Ne? Aber,
ja, das bringt ja auch nichts.
Gell, also im Gegenteil, an jeder Niederlage heißt es immer so schön, wächst man. Ne? Und das
ganz
ist
genau. Und Augen zu und durch.
Dann kommt der Erfolg.
Jawohl. Alles klar, ihr zwei. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Für die Hörer, guckt auf die Facebook-Seite Weidehof Grellner. Habt ihr eine Internetseite auch, gell?
Ja, Internetseite haben wir auch. www.weidehof-grellner.com Genau, aber eben auf Facebook oder Instagram findet man uns auch, da ist es auch dann immer aktueller natürlich, ne? Da sieht man dann,
Genau.
was man so aktuell machen immer.
Also dann an die Hörer, guckt euch das mal an. Ist eine sehr interessante Sache. Ich fand es wirklich gut, ein super Gespräch. Bedanke mich bei euch zwei, dass ihr mit dabei wart.
Ja, danke ebenso. Vielen
Danke
Dank.
auch, ja.
Und wir bleiben in Kontakt.
Ja, auf jeden Fall, sehr gern.
Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.